1837 war die Gesellschaft noch auf 40 Mitglieder beschränkt. Mittlerweile haben wir jetzt fast 3000 Mitglieder und Sie werden heute in den verschiedensten Vorträgen auch den Einfluss einer wissenschaftlichen Gesellschaft auf die gesellschaftspolitischen Entwicklungen und auf die Notwendigkeiten erfahren.
Den Fürsten von Metternich, der als österreichischer Staatskanzler ein rigoroses, wie Ihnen bekannt ist, ein rigoroses System der Zensur eingeführt hat, die der Entwicklung der Wissenschaften natürlich nicht eben förderlich war. Es dürfte damals tatsächlich der Beschluss gefasst worden sein, sowohl bei den Medizinern als auch bei den Naturwissenschaftlern, sich vereinsmäßig zu organisieren. Es war auch notwendig. Nehmen wir das Beispiel der Medizin her. Die Medizin ist in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts schon eine Wissenschaft, die sich von der Naturphilosophie getrennt hat. Ich habe bereits erwähnt, das Zusammenspiel zwischen der Medizin und den Naturwissenschaften wird immer stärker, diese Symbiose.
Bereits ab dem Jahr 1803 verfolgte der Chirurg und Kurarzt Franz Vira Ritter von Rettenbach eifrig die Idee, eine Gesellschaft von Ärzten zu gründen, um die Medizin nach seiner Diktion als Kunst und Wissenschaft zu fördern. Unterstützung fand er in Ludwig Freiherr von Türkheim, einem Vorreiter des Fachs Pathologische Anatomie und wie Vira auch ehemaliger Rektor der Universität Wien. Auf diesen in Wien zentrierten Grundlagenwissen aufbauend, lassen sich in den Anfangszeiten der Gesellschaft der Ärzte insbesondere der Wandel von der naturphilosophischen Anschauung zur naturwissenschaftlichen Methode und damit der Beginn einer neuen Ära nachvollziehen. Die rasanten Fortschritte in der Entwicklung der Medizin, insbesondere die Gründung von Laboratorien für medizinische Chemie, für allgemeine und experimentelle Pathologie sowie für Physiologie, rückten die wissenschaftlichen Aspekte der Heilkunst immer mehr in den Vordergrund und spiegelten sich in den Vorträgen und Diskussionsforen der Gesellschaft der Ärzte wider. 1939 wurde die Gesellschaft als Wiener Medizinische Gesellschaft neu gegründet und unterstand direkt der Reichsärztekammer. Der damalige Festvortrag Nationalsozialismus und Medizin spricht für sich.
Billroth kam bald von der Idee mit den Medaillons ab und entschied sich mit der Büstenreihe hier im Festsaal für eine weit monumentalere Honorierung der Gelehrten. Hier wurden bisher 17 von 20 Stichkappen mit Gipsbüsten wichtiger Mediziner, die entweder Präsidenten oder besonders ehrenwerte Mitglieder der Gesellschaft waren, angebracht. Auf der Balustrade der Galerie befinden sich zwei weitere Büsten, die durch ihre Positionierung, ihren Detailreichtum sowie ihr Material Marmor besonders hervorgehoben sind. Dabei handelt es sich zum einen um jene von Josef Skoda und zum anderen von Theodor Billroth. Die freistehende Büste Billroth befindet sich gegenüber der Skoda-Büste mittig auf dem hinteren Teil der Galeriebrüstung, ist aus Marmor gefertigt und wurde 1895 aufgestellt. Regierungsrat Professor Dr. Frisch stiftete dieses Werk und überreichte es der Gesellschaft bereits im April 1894. Gefertigt wurde es, wie eine am Sockel angebrachte Inschrift belegt, von Caspar von Zumbusch. Billroth erfährt nicht nur durch das gewählte Material und die Positionierung eine Hervorhebung, sondern auch durch die Art der Darstellung. Es deutet zwar nichts auf seine Leistungen als Mediziner oder Präsident der Gesellschaft hin, jedoch erweckt sein um die Schultern und Oberkörper geschlungenes Tuch den Eindruck einer Toga, wodurch er unter den anderen Medizinerbüsten des Saales besonders als Gelehrter ausgezeichnet wird.
In zur Orientierung über Medizin gab Rokitansky, er sagte, ich habe mich bis jetzt eigentlich nicht getraut, meine Meinung zu sagen, was ich wirklich über die Medizin denke. Aber in diesen Reden soll es zum Ausdruck kommen. Und er meinte, die Medizin hat ein Ziel, sozialen Komfort. Sie soll der Gesellschaft dienen. Sie soll dem Menschen dienen. Billroth wurde bewundert, er war ein Grand Seigneur von Geistesgnaden. So nannten ihn seine Studenten. Zum Beispiel Adolf Lorenz, dessen Biografie vor kurzem wieder aufgelegt wurde, meinte, dass er ihn aus der Ferne bewunderte. Er betete ihn an. Er hatte ein Charisma, eine Ausstrahlung. Er lag seinen Zauber, der von seiner Persönlichkeit ausging. Er war das Ideal eines Gentlemen. Er war ein Grand Seigneur von Geistesgnaden.
Kurz zur Wasserversorgung Wiens vor 1860. Es gab damals ca. 10.000 Häuser in Wien und pro Haus gab es ca. einen Brunnen. Das macht bei 10.000 Häusern 10.000 Brunnen. Es gab einige kleinere Quellwasserleitungen, die Wasser aus den Vororten und aus der Umgebung Wiens nach Wien leiteten, unter anderem die Siebenbrunner Hofwasserleitung, das Esterhazysche Schöpfwerk, die Hernalser Wasserleitung oder auch die Albertinische Wasserleitung. Diese Wasserleitungen leiteten Quellwasser nach Wien, allerdings in geringer Menge. Die Bauzeit, also der Baubeginn war am 12. Oktober 1869 und es dauerte bis 1873, bis die Wasserleitung fertiggestellt wurde. Die Eröffnung fand, wie bereits gesagt, am 24. Oktober 1873 am Schwarzenbergplatz in Wien statt. Damals betrug die Länge 90 Kilometer, heute sind es 150 Kilometer, weil weitere Quellen im Laufe der Jahre mit einbezogen wurden. Der Höhenunterschied vom Kaiserbrunnen bis zum Rosenhügel in Wien beträgt 276 Meter freies Gefälle. Es gibt keine Pumpstationen, das Wasser fließt immer abwärts nach Wien. Die Fließzeit beträgt 16 Stunden und die damalige tägliche Lieferleistung betrug zwischen 24,6 und 140 Millionen Liter.